Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Russland wählt am Sonntag, unter anderem Stadträte und Regionalparlamente. Wie wichtig diese Wahlen für die Opposition im Land sind, dazu gleich mehr. Außerdem, die USA versuchen einen Neustart in den Beziehungen zur EU. Und die britische Regierung geht gegen Drogenhandel und Drogenkonsum in Gefängnissen vor. Wie genau, das hören Sie im fünften Teil unserer Reportagereihe. In der Abgeordnetenkammer Russlands, in der Staatsduma, hat die Partei Einiges Russland die Mehrheit. Sie steht dem Präsidenten Wladimir Putin nahe und wird vom Kreml gesteuert. Zwar gibt es in der Duma auch oppositionelle Kräfte, diese gehören jedoch der Systemopposition an und diese übt keine Kritik am Präsidenten. Die Einflussmöglichkeiten der Opposition im nationalen Parlament sind also begrenzt. Anders sieht es für sie in den Regionen Russlands aus. Dort können sich Oppositionelle und Unabhängige durchaus politisch einbringen. Und deshalb sind für sie die Wahlen am Sonntag zu den Stadträten und Regionalparlamenten so wichtig. Was sie in diesen Institutionen konkret bewirken können, dazu aus Moskau, Tilko Gries.
Igor Glek ist parteiloser Abgeordneter in einem südwestlichen Moskauer Stadtbezirk. In diesem Moment wartet er, wie andere Anwesende, auf die Entscheidung eines Gerichts. Es geht nicht um ihn, sondern um zwei Eltern, denen die Staatsanwaltschaft das Sorgerecht für zwei ihrer drei Kinder entziehen will. Die Ankläger argumentieren, die Eltern hätten an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen und so das Kindeswohl gefährdet. Igor Glek sagt: Ich bin gekommen, um die Familie zu unterstützen. Ich halte das für eine absurde Beschuldigung, ein wirklich absurdes Verfahren, das wir hier sehen. Von der Putin-nahen und vom Kreml gesteuerten Partei Einiges Russland ist hingegen zur Unterstützung der Eltern niemand gekommen. Alle Wartenden verstehen es hier so: Der Staatsapparat will mithilfe der gefügigen Justiz ein Exempel statuieren. Sie wollen auf diese Weise Schrecken verbreiten. Gehen Sie nicht zu Demonstrationen und kritisieren Sie nicht die Mächtigen. Dann verkündet die Richterin ihre Entscheidung. Die Kinder dürfen zwar bei ihren Eltern bleiben, die aber werden streng verwarnt. Gehen Sie wieder zur Demonstration, droht Ihnen ein neues Verfahren. Der Vater dankt seinen Unterstützern, auch Igor Glek, dem 57 Jahre alten Bezirkspolitiker. Vor 2 Jahren ist er in den Bezirksrat gewählt worden. Das war der Tag, als in manchen Moskauer Stadtteilen bis dahin Unerhörtes geschah. Die Kreml-Partei gewann überraschend nur wenige oder sogar gar keine Mandate. Aber der reale Machtverlust hielt sich in Grenzen, denn die Bezirksräte sind praktisch machtlos. Uns bleiben noch Stadtteilfeste. Wir beobachten auch, wie in den Häusern die Eingänge saniert werden können, Sanierungen im Stadtteil zustimmen, die die Verwaltung uns vorschlägt. Unser Haushalt ist aber sehr klein, wir haben fast gar keinen, weshalb wir nur ganz wenige Kompetenzen haben. Nun will Glek in das nächsthöhere Gremium, den vergleichsweise viel mächtigeren Stadtrat Moskaus. Der Stadtrat bewilligt den städtischen Haushalt oder bewilligt ihn nicht. Er kann eigene Vorschläge einbringen. Zweifellos hat er stärkere Hebel. Dass er überhaupt kandidieren darf, ist einem Kompromiss geschuldet, den er einging. Er stellt sich für die Partei Gerechtes Russland zur Wahl. Die ist eine von 3 sogenannten System-Oppositionsparteien. Das bedeutet, dass ihre Parteiführung den Präsidenten Wladimir Putin nie direkt angreift. Im russischen föderalen Parlament, der Staatsduma, stimmt sie bei vielen Grundsatzentscheidungen sogar mit der Putin nahestehenden Partei. Es gilt das Prinzip, je wichtiger ein Gremium, desto höher der Druck, im Sinne der Linie des Kremls zu stimmen und desto weniger echte Opposition ist möglich. Und trotzdem gelingt manchen Oppositionellen, die sich nicht der Linie von Einiges Russland fügen, der Sprung in wichtige Organe. Etwa Boris Wischniewski von der linksliberalen Partei Jabloko, der im Stadtrat von St. Petersburg sitzt. Natürlich stellt die Kreml-Partei dort die Mehrheit von fast 80%, aber trotzdem besitze sein Mandat einen Wert, so Wischniewski.
Wir können die Probleme der Stadt auf der Tribüne des Stadtparlaments öffentlich diskutieren.
Gibt es die Opposition gar nicht, kann niemand aufstehen und sagen, was er darüber denkt, was der Staatsapparat an politischen Maßnahmen vorschlägt. Und diese Diskussion, oft über Korruption und Amtsanmaßung, trägt er weiter, vor allem in die sozialen Medien, etwa Facebook und V-Kontakte. Und weil sein Mandat auch im politischen System Russlands ein Mindestmaß an Autorität ausstrahlt, kann er Demonstranten beistehen, wenn sie festgenommen werden. Der Abgeordnete tritt dann oft als Vermittler zwischen ihnen und der Staatsmacht auf. Dass er aber politisch höher nicht aufsteigen kann, ist Wischniewski in diesen Wochen wieder demonstriert worden. Er wollte auch zum Amt des Gouverneurs in St. Petersburg kandidieren, aber die gesetzlichen Hürden, die eigens für Oppositionelle wie ihn eingeführt worden waren, konnte er nicht überwinden.
Ein Beitrag von unserem Korrespondenten in Moskau, Tilko Gries. Die andauernden Strafzölle auf europäische Stahlimporte und Aussagen wie mit dem Austritt aus der EU sei Großbritannien auf dem richtigen Weg. Diese Signale aus Washington in Richtung Brüssel sind aktuell und seit einigen Monaten alles andere als herzlich. Zwischen beiden könnte es diese Woche aber zu einer Annäherung gekommen sein. Zumindest gab es in Brüssel Gespräche, unter anderem zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und der angehenden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Über die Hintergründe berichtet unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein.
Es war ein Blitzbesuch ohne Pressetermine und vor allem ohne Pressebegleitung. Die Korrespondenten für das State Department waren nicht eingeladen, den Außenminister auf seiner Reise nach Brüssel zu begleiten und zeigten sich entsprechend verstimmt. Doch auch auf EU-Seite gab es danach keinerlei offizielle Verlautbarung. Kein Wunder sind doch drei der vier neuen EU-Führungskräfte, die Mike Pompeo in Brüssel treffen wollte, noch gar nicht im Amt. Vertrauliche Gespräche, hieß es später nur, der US-Außenminister twitterte Fotos. Glücklich, Secretary Pompeo in Brüssel willkommen zu heißen, großartig, einander besser kennenzulernen, schrieb auf Twitter die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen. Josep Borrell als Nachfolger von Federica Mogherini ist derzeit noch spanischer Außenminister. Und der künftige Ratsvorsitzende Charles Michel, ab 1. Dezember Nachfolger von Donald Tusk, twitterte ebenfalls ein Foto mit der Unterschrift: Europa und die USA profitieren beide von einer stärkeren Zusammenarbeit. Einzig mit dem schon im Amt befindlichen Parlamentspräsidenten David Sassoli gab es immerhin Shake Hands und ein freundliches Lächeln vor laufenden Kameras. Abgesehen von ihm traf Mike Pompeo keinen aktuellen Vertreter der europäischen Institutionen.
Is the EU ensuring that interests of countries and their citizens are placed before those of bureaucrats here in Brussels?
Bei einer Rede vergangenen Dezember in Brüssel transportierte der US-Außenminister die gesammelten Zweifel seines Präsidenten am Multilateralismus in die EU-Hauptstadt. Stellt die EU sicher, dass die Interessen der Länder und ihrer Bürger vor denen der Bürokraten hier in Brüssel rangieren? Fragte Pompeo in die versteinerten Gesichter nicht weniger dieser Bürokraten im Publikum. Nein, eine Liebesbeziehung war das zwischen den USA und Europa auf keiner Ebene mehr. Die Verbalattacken von Donald Trump haben Spuren hinterlassen, Meinungsverschiedenheiten in der Außenpolitik sowie ein drohender Handelskrieg belasten das Verhältnis.
Our relationship has had reached multiple impasses on multiple fronts.
Unsere Beziehungen sind in vielerlei Hinsicht in eine Sackgasse geraten, beim Handel und anderen Fragen, was zu vielen unangenehmen, schlecht gelaunten Diskussionen geführt hat. Bilanzierte der US-Botschafter bei der Europäischen Union, Gordon Sondland, nach dem Besuch Pompeos im kleinen Kreis. Die Strategie der USA lautet nun mehr als deutlich: Reset, Neustart der Beziehungen.
The idea was to start with a fresh turning the page, starting with a new leaf, whatever euphemism one would like to use.
Die Idee war, eine neue Seite aufzuschlagen, und zwar mit den neuen Leuten. Über die Gespräche konnte Botschafter Sondland nicht genug Lobendes sagen.
The dialogue with all four was extremely warm, extremely friendly.
Extrem warm und freundlich. Alle waren dankbar, dass Pompeo nur wegen dieser vier Treffen nach Brüssel gekommen ist.
Just for these four meetings.
Eine sehr gute Chemie in allen vier Fällen. Alle wollten nun in sehr engem Kontakt bleiben während der Übergangszeit. Einzelheiten der Gespräche wollte er nicht nennen. Man wolle sich in Zukunft aber mehr auf das konzentrieren, wo man übereinstimmt, wie beim Balkan, China, der Ukraine und bestimmten weniger schwierigen Handelsfragen. Auch beim Thema Iran betont die US-Regierung wie schon bisher vor allem die gemeinsamen Ziele und spielt die Differenzen als Meinungsverschiedenheiten über die richtige Strategie und Taktik herunter. Die Probleme sind dennoch vielfältig und kompliziert. Weshalb also sollte es zu einem Neustart kommen, nur weil da andere Personen im Namen der EU sprechen werden? Es ist sehr stark eine Frage der Persönlichkeit. Die kompliziertesten Probleme erfordern zunächst mal, dass menschliche Wesen in der Lage sind, sich zusammenzusetzen und produktiv miteinander zu reden, einander zuzuhören und die Haltung des anderen zu verstehen. War das also bisher nicht der Fall? Der Seitenhieb auf die bisherigen Akteure der EU war nicht zu überhören. Dennoch wies Sondland den Vorwurf zurück, hier sei jemand brüskiert worden. Pompeo sei im ständigen Dialog mit den EU-Vertretern. Das Ziel der Reise sei nicht gewesen, diejenigen zu treffen, die man sowieso schon kennt, sondern die Neuen, bevor sie ihr Amt antreten. In der Tat, die Vereinigten Staaten wollen frühzeitig ihre Botschaften rüberbringen, bevor sich das neue Team schon völlig sortiert hat, solange Ansichten noch formbar sind, meint der Europaexperte Jan Techau vom German Marshall Fund in Berlin.
Hier wird jetzt sozusagen der schwarze Peter von den Amerikanern rübergeschoben zu den Europäern. Bisher war in der öffentlichen Wahrnehmung vor allen Dingen Amerika schuld daran, dass nichts voranging. Und jetzt sagen die Amerikaner ganz klar, ach ja, das neue Team, das wird kommen und das neue Team in Europa wird dann liefern. Es war wirklich nur das alte Team, was hier im Weg stand, einen Kompromiss. Und mit den neuen Leuten wird das natürlich viel besser. Und auf diese Art und Weise, mit diesem Messaging, schaffen es die Amerikaner, den Druck von sich selbst auf die Europäische Kommission umzuleiten, bevor die noch so richtig eigentlich im Amt ist.
Die Sprecherin der jetzigen Kommission zeigte Verständnis dafür, dass die USA frühzeitig zur neuen Führung Kontakt aufnehmen wollen. Das zeige doch, wie wichtig die transatlantischen Beziehungen sind.
I think you're well aware that President Juncker has a very good relationship with President Trump himself.
Präsident Juncker habe ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Trump selbst. Ein Neustart der transatlantischen Beziehungen sei ganz und gar nicht notwendig.
Aus Brüssel unsere Korrespondentin Bettina Klein. Nirgendwo sonst in der EU sterben so viele Menschen an den Folgen von Drogenkonsum wie in Großbritannien. Zur Hochrisikogruppe gehören Inhaftierte in britischen Gefängnissen und jene, die kürzlich entlassen worden sind. Menschen, die während ihrer Haftstrafe eine Drogenlaufbahn eingeschlagen haben. Die britische Regierung will nicht nur der Sucht, sondern auch dem Geschäft mit den Drogen in Gefängnissen etwas entgegensetzen. Was genau, dazu weiß Timo Stuckenberg mehr.
Ein unscheinbares Reihenhaus in einer Seitenstraße im Londoner Süden. Hier liegt das Lauren Hewitt House, eine Art Gemeindezentrum für Suchtkranke. Die Nutzerinnen und Nutzer können hier saubere Nadeln, Beratung oder Unterstützung auf der Suche nach einer Unterkunft bekommen. Man wolle den Menschen hier auf Augenhöhe begegnen, sagt der Psychiater Mike Kelleher.
Das ist Martins Zimmer, einer unserer Klienten. Alles, was ich und was wir hier tun, machen wir mit unseren Klienten zusammen.
Die Klinik will im Stadtteil die erste Anlaufstelle für Menschen sein, die mit einem Drogenproblem aus dem Gefängnis entlassen werden. Die Zeit nach der Entlassung ist besonders gefährlich für sie. Studien zeigen, dass Drogenabhängige in den Wochen nach der Entlassung einem besonders hohen Risiko für eine Überdosis ausgesetzt sind.
Ein Ziel ist es, die Leute vom Gefängnistor abzuholen und in unser Programm aufzunehmen, damit sie ihre Behandlung fortsetzen können.
Laut Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht sterben in keinem anderen Land in Europa so viele Menschen an den Folgen von Drogenkonsum wie im Vereinigten Königreich. Gefangene gehören hier, wie andernorts auch, zur Hochrisikogruppe. Im englischen Gefängnisjargon gibt es für Drogen sogar ein eigenes Wort: Birdkiller. sagt Mike Kelleher.
Bird in English prison slang perhaps means
Bird, also Vogel, steht im englischen Gefängnisslang für die Zeit, die man absitzen muss. Die Drogen killen den Vogel sozusagen, weil man betäubt ist in der Zeit.
In manchen Gefängnissen verbringen die Inhaftierten fast den ganzen Tag in ihren Zellen. Einige Einrichtungen sind überfüllt und gleichzeitig personell unterbesetzt. Angriffe unter Gefangenen und auf Bedienstete sind an der Tagesordnung. Die Zahl der Suizide und Selbstverletzungen hinter Gittern erreichte in den vergangenen Jahren einen Rekord nach dem nächsten. Das alles belegen offizielle Berichte des Justizministeriums und des Gefängnisinspekteurs. Verantwortlich ist demnach vor allem die Drogensucht der Gefangenen und die organisierte Kriminalität, die Drogen in die Gefängnisse bringt und dort vertreibt. Nicht nur Heroin bereitet den Verantwortlichen in den Gefängnissen seit Jahren schon Sorgen, sondern auch sogenannte neue psychoaktive Substanzen. Das bekannteste Beispiel dafür ist Spice. Dabei handelt es sich lediglich um einen Markennamen, eine von vielen Erscheinungsformen, in denen synthetische Cannabinoide auftauchen. Die hätten in ihrer Wirkung absolut nichts mit dem herkömmlichen Cannabis gemein, sagt Andrea Albert. Sie ist Präsidentin des Berufsverbands der Gefängnisdirektorinnen und Direktoren.
So, I could be a very reasonable prisoner, you know.
Selbst sehr vernünftige Gefangene, die die Regeln befolgen und keine Probleme verursachen, können sich unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen in die aggressivsten, gefährlichsten, schwierigsten Gefangenen verwandeln, die man sich vorstellen kann.
Viele der Gefangenen auf Spice müssten sofort ins Krankenhaus gebracht werden, sagt Albert. Sie fallen ins Koma oder ihnen droht ein Herzstillstand.
In manchen Gefängnissen schicken wir täglich 3, 4, 5 Menschen ins Krankenhaus. Und da müssen jedes Mal 2 oder 3 Bedienstete mitgehen, weil die so gewalttätig sind oder weil der Effekt so stark ist.
Im Ergebnis ist noch weniger Personal in der Einrichtung und die Einschlusszeiten werden länger, was wiederum die Nachfrage nach Drogen, dem sogenannten Birdkiller, erhöht. Diesen Teufelskreis versucht die britische Regierung durch neue Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern. Angestellte müssen sich seit neuestem zum Beispiel am Eingang der Anstalt von einem Bodyscanner abtasten lassen, ähnlich wie am Flughafen. Man wolle in erster Linie den Drogennachschub in die Gefängnisse stoppen, sagt Andrea Albert. Doch das allein reicht nicht.
What you tend to find in prisons is when you stop the supply.
Wenn man den Nachschub an Drogen stoppt, destabilisiert das Gefängnis erstmal, weil die Leute Drogen brauchen. Man braucht also Behandlungsprogramme. Wir haben so etwas in allen Gefängnissen bis zu einem gewissen Grad, aber wahrscheinlich sind die nicht gut genug.
Niamh Eastwood ist Geschäftsführerin von Release, einer Stiftung, die sich für die Entkriminalisierung von Drogen einsetzt. Dass schärfere Sicherheitsmaßnahmen nicht der richtige Weg seien, zeige das Beispiel der relativ neuen Droge Spice.
Wir nennen es den Ballon-Effekt. Man unterdrückt die eine Substanz und eine andere taucht auf. Und das hat ganz perverse Folgen. Gefängnisse haben die Insassen traditionell auf Heroin getestet. Und um nicht erwischt zu werden, sind die dann auf Spice umgestiegen.
Die regierenden Tories sind nach wie vor entschlossen, eine harte Linie im Kampf gegen Drogen zu fahren. Theresa May, Boris Johnsons Vorgängerin als Premierministerin, sagte zuletzt im November 2017 bei einer Fragestunde im Unterhaus:
Es ist richtig, dass wir den Krieg gegen Drogen weiterkämpfen.
Wie ernst es das Spitzenpersonal der Tories persönlich mit der Drogengesetzgebung nimmt, hat sich zuletzt im Rennen um die Nachfolge Theresa Mays gezeigt. Ganze 8 der 11 Kandidatinnen und Kandidaten räumten ein, selbst schon einmal illegale Drogen genommen zu haben. Darunter war auch Premierminister Boris Johnson und der ehemalige Justizminister Michael Gove, der zugab, in der Vergangenheit mehrfach gekokst zu haben.
Eine Reportage von Timo Stuckenberg.